that is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.
Hallo, ich bin Mirko.
Hi, ich bin Axel.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf ArkhamInsiders.com.
Ja, New York, Brooklyn, Parkside Avenue im Sommer 1924, Lovecrafts und Sonjas Hochzeit im März. Wir sprachen im letzten Podcast darüber, war in mehrfacher Hinsicht eine sehr gewagte Angelegenheit. Auch in finanzieller Hinsicht, denn Sonja war zu dieser Zeit arbeitslos. Mit ihrer Anstellung bei Furley Hellers hatte sie $10,000 pro Jahr gemacht. Und für die damalige Zeit eine ziemlich beeindruckende Summe. Laut Saving.org entspreche die Summe von $10,000 damals etwa $136,000 heute. Und laut CPI in dem Inflation Calculator sogar $140,000. Im Februar 1924 schrieb Sonja an Tante Lillian: Zurzeit bin ich von meinem einstigen Glück verlassen und ich weiß, dass ich das alles nicht mehr lange durchstehen kann. Ich muss ganz einfach eine gute Anstellung finden und ich spüre, dass es sie dort draußen für mich gibt. Ja, doch wie man weiß, hatte sie eine fünfstellige Summe angespart. Lovecraft musste sich trotzdem über kurz oder lang ja einen Job suchen, da die schmalen Honorare von Weird Tales und die ebenfalls sehr unsicheren Bezahlungen durch David Van Busch, wir haben ihn ja schon kennengelernt, kein reguläres Einkommen garantieren konnten. Er hatte ja, wie wir gehört haben, auch die Hoffnungen in The Reading Lamp gesteckt, aber ganz offensichtlich wurde nichts daraus. Eine interessante Tatsache ist, dass das Paar im Mai 1924 ein Baugrundstück im Brunmeyer Park in Yonkers gekauft hatte. Dort wollte man tatsächlich zwei Häuser bauen, eins für Lovecraft, Sonja und die beiden Tanten und ein weiteres Haus als Kapitalanlage und Altersvorsorge. Nur zwei Monate später schrieb Lovecraft an einen Mr. Bailey von der Homeland Company, dass er aufgrund unvorhersehbarer finanzieller Schwierigkeiten von dem Vertrag zurücktreten müsse. Sonja plante die extrem riskante Unternehmung, ein eigenes Hutmachergeschäft aufzumachen, denn damals waren russisch-jüdische Immigranten in der Kleiderherstellung hoch angesehen, doch auch das schien nicht besonders gut zu funktionieren. Lovecraft musste sich einen Job suchen, irgendeinen. Jeden Sonntag las er die Stellenangebote in der New York Times. So berichtet er in einem Brief an Tante Lillian D. Clark vom 1. August 1924, wie er sich eine Stelle gesucht hatte und sogar zu einer Probezeit eingestellt worden ist, dazu aber später gleich mehr. Auf einer Postkarte an Tante Lillian vom 10. September 1924 können wir erfahren, dass er sich für einen Job beworben hatte, bei dem er ja für ein Labor elektrische Lampen hätte testen sollen. Hunderte, wirklich Hunderte von Stellenangeboten schrieb er in dieser Zeit an. Er schrieb auch eine große Menge Bewerbungen an verschiedene Verlagshäuser und Zeitungsherausgeber. Etwa 20 Zeitungen und Magazine, professionelle Magazine hat er angeschrieben. Er gab eine Anzeige in der Sonntagsausgabe der New York Times für den 10. August 1924 auf und die möchte ich eigentlich im Wortlaut vorlesen. Das Zitat stammt aus Leon Sprague de Camps Biografie H.P. Lovecraft, erschienen im Fester Verlag. Da steht es auf Seite 305. Autor und Lektor, Freiberufler, sucht regelmäßige und dauerhafte Anstellung bei verantwortungsvollem Unternehmen, das literarische Dienste benötigt. Verfüge über außergewöhnlich gründliche Erfahrung darin, korrekte und flüssige Texte über vorgegebene Themen vorzubereiten und die schwierigsten, kompliziertesten und aufwendigsten Probleme bei Korrektur und konstruktiver Überarbeitung von Prosa und Versen zu lösen. Ziehe auch Anstellung in Erwägung, die rasches und gründliches Korrekturlesen sowie orthografische Genauigkeit, stilistischen Anspruch und ein scharfes Gespür für die Schönheiten der englischen Sprache verlangt. Guter Typist, Alter 34, verheiratet. Habe mich 7 Jahre lang um alle Prosaschriften und Gedichte eines führenden amerikanischen Dozenten und Herausgebers gekümmert. Y2292 Times Annex. Ja, das war die Stellenanzeige, die er aufgegeben hat. Diese Anzeige hat ihn dann auch $39.60 gekostet, was in dieser Zeit ja quasi schon der Miete, einer Wochenmiete entsprach. In diesen Tagen tauchte auch der ehemalige Weird Tales Chefredakteur J.C. Henneberger wieder auf und bietet Lovecraft den Posten eines Redakteurs für ein neues Magazin an, das Magazine of Fun. Zwar arbeitete HBL kurz an diesem Projekt, das dann allerdings doch nicht zustande kam. Und die Entlohnung war dann ein $60-Kredit bei dem Buchladen Scribner's, den er verzweifelt versuchte, für sich in Geld auszahlen zu lassen, womit wir sehen, wie dringend Geld nötig war. Aber er kaufte sich dann eben ganz besondere Sachen. 4-mal Lord Dunsany, 7-mal Arthur Machen, 5 Bücher über koloniale Architektur und ein Buch für Sonny Long. Ja, das jetzt erstmal so zum Anfang. Axel, es geht aber noch weiter in diesem Jahr 1924.
Ja, die allgemeine Situation, vor allem natürlich Lovecrafts fruchtlose Bewerbungsversuche, aber auch ihre eigene berufliche Unsicherheit, die wirkten sich nicht gerade günstig auf Sonjas Gesundheit aus. Und wir haben tatsächlich mehrere Berichte über verschiedene Krankheiten, die sie während dieses Jahres gehabt hat. Und das liest sich teilweise schon recht dramatisch. Am Abend des 20. Oktober 1924 wurde sie plötzlich von heftigen Magenkrämpfen geplagt, nachdem sie sich schon den ganzen Tag über krank gefühlt hatte. Lovecraft, der rief ein Taxi und brachte seine Frau ins Brooklyn Hospital, wo sie sage und schreibe 11 Tage, nämlich bis zum Monatsende, blieb. St. Joshi führt diese Krämpfe auf die erwähnte, vor allem natürlich psychische Belastung zurück. Lovecraft selbst äußert sich in so eine Richtung in einem Brief an Moe ein Jahr später im Juni 1925, wenn er nämlich dort von einem doppelten Nerven- und Magenzusammenbruch spricht. Überhaupt zeigte sich Lovecraft während Sonjas Krankenhausaufenthalt als fürsorglicher Ehemann. Er besuchte sie fast täglich, brachte ihr Bücher, Schreibsachen, einen stets angespitzten Bleistift mit und überwand sogar seine Abneigung gegen jegliche Art von Spielen. Er frischte seine Schachkenntnisse auf, damit Sonja einen Gegner hatte, den sie allerdings jedes Mal besiegte. Das mit den Spielen, das ist meiner Meinung nach ein interessanter Punkt, denn Lovecraft war definitiv kein Spieler. Bei Joshi lesen wir, dass er eine heftige Antipathie Spielen und Sport gegenüber hegte und er betrachtete sie schlichtweg als Zeitverschwendung. 1932 bemerkte er in einem Brief an Morton: Nachdem ich das Problem gelöst habe, wenn ich es denn löse, weiß ich auch kein Deut mehr über Natur, Historie oder das Universum. Ja, ich stimme ihm da ganz zu. Ich habe mir hier noch andere Sachen notiert, aber die verschweige ich jetzt lieber. Also was diese Position betrifft, dieses Antispielerische, da bin ich also ganz bei ihm. Aber machen wir mal weiter im Text. Wenn man so will, profitierte Lovecraft von Sonjas Abwesenheit, denn wohl oder übel musste er natürlich jetzt den Haushalt alleine schmeißen. Er lernte endlich Kaffee zu kochen und auch ein besonders bissfestes 20-Minuten-Ei gelang ihm während dieser Zeit. Auch Spaghetti fertigte er nach Sonjas Anweisung an und insgesamt hielt er den häuslichen Zustand in Schuss, damit sie nachher alles schön reinlich wieder vorfände. Um diese Dinge hätte er sich ja vorher nie kümmern müssen, denn er war ja ohne Unterbrechung aus dem Haushalt der Tanten in die Ehe gekommen, wo Sonja es sich eigentlich nicht nehmen ließ, ihren Mann aufzupäppeln und von vorne bis hinten zu umsorgen. Darüber schreibt sie in ihren Memoiren einige Zeilen auch über Lovecrafts generelle Essgewohnheiten und Vorlieben. Aber da wir das ja schon in der Weihnachtsfolge 2014, das ist der Podcast Nummer 37, ausführlich besprochen haben, verweise ich an dieser Stelle einfach darauf und wir können uns das jetzt hier sparen. Kommen wir nochmal zurück zu Sonjas Befinden. Der behandelnde Arzt schlug ihr vor, die Gallenblase entfernen zu lassen. Bei Lovecraft, dessen Mutter ja bei ebenso einer Gallenblasen-OP verstorben war, klingelten natürlich die Alarmglocken und er empfahl dringend, eine zweite Meinung einzuholen. Eine Ärztin, Absolventin der Sorbonne in Paris, riet dann auch davon ab. Stattdessen begab sich Sonja nach dem Krankenhausaufenthalt am 9. November in eine Art Reha mitten in den ländlichen Part New Jerseys. Das war eine Farm, die von einer Mrs. Craig betrieben wurde, die dort Fremdenzimmer vermietete. Und zum Haushalt gehörten neben ihr auch noch die beiden Söhne, einige Hunde sowie mehrere Katzen. In dem Brief vom 11. November an Tante Lillian erfahren wir mehr über diesen Haushalt. Am Sonntag schaute Loveman zum Mittagessen vorbei und begleitete uns um 16 Uhr zur Fähre, von wo aus wir uns, die Reisetaschen in den Händen, zu Sonjas Aufenthalt in der ländlichen Zurückgezogenheit von Somerville aufmachten. Den Namen ihrer künftigen Vermieterin hatte sie in einer Anzeige in der Zeitung entdeckt und die weitere Kommunikation mit ihr hatten einen günstigen Eindruck hinterlassen. Die Farm gibt sich bodenständig, ohne Schnickschnack. Und das ist genau das, was die Patientin zur Beruhigung ihrer Nerven wünscht. Die Reise verlief ohne besondere Vorfälle, rüber nach Jersey City und mit dem Zug nach Somerville, wo uns der älteste Sohn der Vermieterin Mrs. R.A. Craig in einem ramponierten Chevrolet in Empfang nahm. Ja, im Mondschein legte man dann die Fahrt zur Farm zurück und wurde dort von freundlichen Hunden willkommen geheißen und fand überhaupt alles zufriedenstellend vor. Lovecraft schlief ausgezeichnet und begab sich am Abend des nächsten Tags von Somerville aus nach Philadelphia, jener Stadt, die die beiden ja bereits in den kurzen Flitterwochen schon aufgesucht hatten. Und in dem erwähnten Brief schildert er noch etwas ausführlicher die Situation auf der Farm, lobt die ruhige Beschaulichkeit und erkennt in ihr Züge seines geliebten Neuenglands. Zu den Haustieren schreibt er: Es gibt mindestens 7 Katzen, 2 Alttiere, eine Malteser und eine Getigerte, 2 halb ausgewachsene und wunderbar kampferprobte Kätzchen. Die eine gelb, die andere eine Malteser und 3 ganz kleine Kätzchen. Eine hinreißende Hand voll zärtlichen grauen Flaums mit hübschen Gesichtern und untertassengroßen grün-gelben Augen. Die eine trug ich eine ganze Zeit lang in meiner Tasche und hätte sie am liebsten mitgenommen. Nachdem er am Abend in Philadelphia angekommen und im YMCA eingecheckt hatte, für $1,50 pro Tag, begab er sich noch auf eine nächtliche Tour in die koloniale Vergangenheit der Stadt. Und ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin ja dafür, dass wir überhaupt diese ganzen kolonialen Trips, wie schon im Fall Marblehead, mal besonders betrachten sollten. Und deshalb verzichte ich an dieser Stelle jetzt auf die Schilderung der einzelnen Sehenswürdigkeiten, wie wir sie auch schon von New York mehrfach gehört haben und sicherlich auch noch hören werden. Festzuhalten bleibt noch, dass er am 15. November zurück nach New York kam, seine Gattin überraschend schon einen Tag vor ihm eingetroffen war. Offensichtlich hatten ihr die hygienischen Zustände in Somerville denn doch nicht behagt, namentlich aber eine Mitbewohnerin, die zwischen Verdrießlichkeit und Schwatzhaftigkeit hin und her wechselte. Wie auch immer, alles in allem fühlte sich Sonja erholt genug, um die Herausforderungen des Alltags wieder aufzunehmen.
Ja, die Situation zwingt ihn dazu, auf Jobsuche zu gehen. Und wie verzweifelt er ist, das sieht man in einem Brief, der in einem Bewerbungsschreiben, das war ebenfalls in der erwähnten Biografie von Sprague de Camp aus dem Vester Verlag in voller Länge abgedruckt ist. Die volle Länge sparen wir uns hier. Der Anfang: Sehr geehrter Herr, sollte eine Blindbewerbung in diesen Tagen des Systems, der Agenturen und Anzeigen irgendwie ungewöhnlich erscheinen, so vertraue ich darauf, dass die Umstände, die zu dieser führten, dabei helfen, das zu mildern, was ansonsten den Anschein hinderlicher Dreistigkeit erwecken müsste. In diesem Falle müssen gewisse definitiv vermarktbare Begabungen auf ungewöhnliche Weise vorgestellt werden, auf dass sie den derzeitigen Hang zur Geschäftserfahrung aufheben, mögliche Arbeitgeber davon abhalten, die Bewerbung eines Arbeitssuchenden ungelesen zu verwerfen, der nicht dazu fähig ist, sich in spezifischer professioneller Dienste in einer beliebigen Sparte zu rühmen. Und das geht dann 2,5 Seiten so. Es ist ein Brief unter gleichrangigen Gentlemen, ein Bewerbungsschreiben, das leider nicht gefruchtet hat. Wir wollen etwas ausführlicher uns auch mit den Briefen aus dieser Zeit beschäftigen. Axel, du hast da ja mit schon angefangen. Und beginnen wir nochmal am 1. August 1924 mit dem Brief an Lillian D. Clark. Darin entschuldigt er das Ausbleiben von Briefen, doch er hatte zumindest grob per Postkarte sie auf den aktuellen Stand gehalten. Er muss leider berichten, dass Sonjas Hutgeschäft wirklich Konkurs ging. Es kam zu einer klammen Haushaltskasse, so dass, Zitat, es sinnvoll erschien, dass ich nach einer Anstellung suchen musste, welche auch immer dies sein mochte. Er macht sich zum Teil auch keine Illusionen, wenn er erkennt, dass nicht jede Anstellung in Frage kommt für einen Menschen, der wenig oder besser gesagt gar keine Arbeitserfahrung hat. Seine Jobsuche ist, Zitat, eine Erzählung von einer Queste, bei der sich nicht einmal die verbrauchte Tinte oder die durchgelaufenen Schuhe bezahlt gemacht haben. Ja, eine Anstellung am nächsten kam er bei einer Firma in Newark. Er hatte eine interessante und recht ansprechende Anzeige gefunden und nach einem Telefongespräch wurde er zu einem Vorstellungsgespräch am 23.07.1924, das war ein Mittwoch, eingeladen. Es war die Stelle eines Kundenakquisiteurs für die Zweigstelle in Newark des Creditors National Clearing House aus Boston. Der Manager, das war ein gewisser Mr. Ott, war angetan von H.P. Lovecraft und auch er äußert sich mehr oder weniger lobend über ihn. Nur die Entlohnung des ganzen Jobs sollte auf einer Kommissionsbasis stattfinden. Das heißt also, er verkauft etwas und danach wird er bezahlt. Man kennt das ja heute bei Callcentern, bei Kaltakquisen und dergleichen. Ist das eine ähnliche, wie ich finde, teils verbrecherische Praxis?
Das ist Volksverarsche.
Das ist Volksverarschung, ja. Es ist ein Verbrechen. Nun, er will es versuchen, aber mehr aus Verzweiflung denn aus Überzeugung. Denn von allen anderen Stellenangeboten hatte er nichts oder nur Negatives gehört. Bei einem Vertretertreffen am Samstagmorgen wurde er gebeten, eine ganze Aktentasche mit Material zu lesen. Und auf diesem Vertretertreffen wird er dem Boss, einem Mr. William J. Bristol, vorgestellt, der wohl aussah, als hätte er levantinische Vorfahren, wie Lovecraft bemerkt. Lovecraft hat nichts Besseres zu tun, als den Leitfaden für Verkaufsgespräche erstmal zu überarbeiten. Und das soll, so berichtet Lovecraft, auch sehr wohlwollend aufgenommen worden sein. Und die überarbeitete Fassung sollte wohl aufgenommen werden. So sagt er jedenfalls. Aber wie wir die Amerikaner kennen, wenn man Kritik äußert, zum Beispiel sagt, diese Tapete passt nicht zu dem Rest des Ladens, dann sagen die, oh, that's a good idea. Mit anderen Worten, ja, ist in Ordnung und weiter. Und weiter geht's. Montag, der erste Tag, war eine herbe Enttäuschung. Es war Klinkenputzen, große Resignation und wie er sagt, viel Energie verbraucht und nichts erreicht. Er fühlt sich insgesamt in dieser Situation sehr, sehr unwohl. Zwar holt er sich Tipps von den Veteranen der Branche, aber er wird nicht richtig warm mit diesem Job. Aber auch am Dienstag darauf lief es nicht besser. Donnerstag darauf mit einem anderen Neuling, einem Edward Hutchins, ging er auf Tour, um zu lernen, und mit einem Veteranen, einem Mr. D.K. Man traf sich im Büro in Manhattan und zusammen mit dem Chef Mr. Bristol ging Lovecraft auf Tour und Edward Hutchins ging mit Mr. D.K. auf Tour. Mr. Bristol sagte wohl zu Lovecraft, dass ein Gentleman wie er in dieser Branche wenig Chancen hat. Das ist ein klares Statement. Zwar bietet Bristol an, Lovecraft bei einer geplanten Umstrukturierung des Unternehmens immerhin zu berücksichtigen, ja, aber das war ziemlich unverbindlich. Bristol wollte auch seine rhetorischen und sprachlichen Fähigkeiten erweitern und Lovecraft hat in dem Moment, wo er ihm helfen könnte, wo er vielleicht eine Anstellung finden könnte, nichts Besseres zu tun, als den guten Mr. Bristol an seinen Freund Ferdinand Morton zu verweisen, der ihn dann, ja, rhetorisch schulen konnte. Und das war's dann auch. Sonja hatte in dieser Zeit eine Anstellung im Bruchweis Hutgeschäft gefunden, wo man sie bat, eine Liste all ihrer Kunden anzufertigen und dann allen einen Brief zu schicken, in dem drin steht, dass sie, Sonja, fortan bei Bruchweis angestellt sei. Das ist also die Kunden sollten ihr folgen. Tja, und nachdem sie diese Liste geschrieben hat, ihre Kunden angeschrieben hatte, die Kunden zu Bruchweis kamen, wurde sie gekündigt. Wegen der finanziellen Lage plant das Paar, eine neue Wohnung zu finden, eine preiswertere Wohnung. Und er muss sehr, sehr vorsichtig mit seinen Ausgaben sein, wie Lovecraft schreibt. Zitat: Ich habe niemals zuvor in meinem Leben so wenig ausgegeben wie jetzt und er macht sich große Sorgen. Aber die Unterwäsche, die er sich in Boston bestellt hat, ist angekommen.
Ja, trotz all dieser Probleme und Herausforderungen, die der Alltag zu bieten hatte, hat Lovecraft natürlich noch, ja, ein Hobby, das ist sein Highlight, das sind die Spaziergänge durch die alten kolonialen Teile von New York. Und um eben diese geht es in dem nächsten Brief vom 20. August 1724. Wohlgemerkt, so ist er wieder mal einmal datiert. Und im Zentrum dieses Berichts über die kolonialen Attraktionen steht unter anderem die Gay Street in Manhattan, genauer gesagt in Greenwich Village. Der Name hat nichts damit zu tun, dass es wohl auch heute dort eine homosexuelle Community gibt, sondern der bezieht sich auf einen Mr. Gay, der dort im 18. Jahrhundert Geschäfte getrieben hat. Aber lassen wir Lovecraft mal selbst zu Wort kommen. Meine entzückende Atemlosigkeit vom Juni wiederholte sich, als wir die ruhige, kurvige kleine Gasse umrundeten, in die das städtische Getümmel niemals eindringt und wo die gepflegten, dicht gedrängten kleinen Kolonialhäuser mit Ziegelsteinfassaden, Rautenfenstern und Türen mit Klopfern einen erfreulichen Restaurationsprozess durchlaufen, ungeachtet der unerfreulichen Nachbarschaft afrikanischer Einwohner. Gay Street ist die Seele des 18. Jahrhunderts. Nicht einmal Salem kann hier mithalten. Und Marblehead erreicht nur auf dem zauberhaften Lookout Court ein höheres Level. Es geht weiter in Greenwich Village, in Patching Place und Milligan Place warten, Zitat, weitere Wunder der Vergangenheit. Und über letztere heißt es, Milligan Place, sowie Providence Old Arsenal Lane war es ein vollwertiges, perfektes Fragment einer älteren, verschwundenen Stadt, dem schrillen, wechselhaften Leben drumherum abgerungen und auf ewig einbalsamiert mit der lebensechten Ähnlichkeit einer Pharaonenmumie, die intakt in verborgenen, jahrtausendealten Kammern unter dem Wüstensand liegt. Ja, da lässt nochmal die Houdini-Story grüßen, Imprisoned with the Pharaohs, Under the Pyramids. Und der Brief endet alles in allem recht verheißungsvoll, indem er schreibt, die Stadt ist voller kolonialer Geheimnisse und im Lauf der Zeit beabsichtige ich sie, alle aufzustöbern und ans Tageslicht zu bringen.
Ein kurzer Brief an Tante Lillian vom 18. September 1924. Da wird ganz kurz Hennebergers Angebot, über das wir ja schon gesprochen haben, Redakteur für das noch zu gründende Magazine of Fun besprochen. Und ja, das war's schon für diesen Brief.
Ja, umso wichtiger ist in meinen Augen dann der Brief vom 30. September 1924 an Tante Lillian. Und zwar berichtet er hier der Tante über eine prägende Lektüre. Die Rede ist von keiner geringeren Story als Algernon Blackwood's The Willows, zu Deutsch Die Weiden, die er in dem Band The Listener and Other Stories gelesen hatte. Er schreibt, eine der Erzählungen in dem Buch, Die Weiden, ist vielleicht das herausragendste Stück übernatürlicher, fürchterlicher Suggestion, das mir in den letzten 10 Jahren zu Gesicht gekommen ist. Little Sonny ist so hin und weg, dass er erklärt, er wolle niemals mehr im Leben eine Geschichte schreiben, weil Blackwood alles gesagt hat, was es auf diesem Gebiet zu sagen gibt, Ausrufezeichen. Ja, das ist ein bemerkenswertes Statement. Wir wissen, dass Die Weiden und auch der Wendigo von Blackwood ungeachtet ihrer sowieso innewohnenden Qualität, dass diese beiden Geschichten recht großen Einfluss auf Lovecraft gehabt haben. Und ja, deswegen ist das ein schönes Zitat, wo wir halt zum ersten Mal seinen unmittelbaren Eindruck erfahren, den er von dieser Geschichte The Willows gehabt hat. Der Rest dieses ellenlangen Briefs handelt nur noch vereinzelt von Literatur. Lovecraft setzt an mit folgenden Worten, aber nun will ich mein Tagebuch beginnen, welches sich aufgrund des enormen abzudeckenden Umfangs zu beachtlicher Länge ausdehnen wird. Ich habe das jetzt nicht Zeile für Zeile minutiös aufgearbeitet, sondern fasse das einfach mal relativ fix zusammen. Seinen Geburtstag, den 20. August, sowie den darauffolgenden Tag, hatte er zu Hause verbracht und zwar schreibend. Am Abend allerdings ereignete sich etwas, das einen umfangreichen Bericht rechtfertigt, so drückt er sich aus. Gemeinsam mit den Boys zog man mal wieder los auf Sightseeing-Tour und zwar die ganze Nacht lang. Und erst am 22., also am nächsten Tag, kam Lovecraft um 9 Uhr in der Früh nach Hause, ruhte sich ein wenig aus, um abends mit Sonja ins Theater zu gehen. Und so weiter und so fort. Die nächsten Tage spielen sich nach dem Schema ab und immer wieder sind die kolonialen Spaziergänge die Höhepunkte. Zwischendurch antwortet Lovecraft auf Inserate, beastly advertisements, so drückt er sich hier aus. Aber naja, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich so inbrünstig getan hat. Also im Vergleich zu den Schilderungen der Spaziergänge nimmt sich das dann immer noch bescheiden aus, meiner Meinung nach. Zum Schluss hin gibt es noch eine bemerkenswerte Stelle, die erklärt, warum ich jetzt auch nicht minutiös Zeile für Zeile alles wiedergebe. Lovecraft ist dort sehr offen und er schreibt: Sonja sagt, dass ich in meinen Briefen nach Hause nichts anderes mache, als immer und immer wieder das Gleiche zu erzählen. Und vermutlich hat sie recht, denn in meinem Alter hat man nur sehr wenige Interessen und diese sind alle an die Vergangenheit geknüpft, an die eigene Vergangenheit oder an die Vergangenheit der eigenen Rasse und Zivilisation. Ja, und diese Feststellung ist wieder einmal verbunden mit einem Aufruf an Tante Lillian, nach New York zu kommen, wo sie denn auf weitere Secondhand-Berichte verzichten und alles am eigenen Leib erfahren könne.
Ja, was Sonja schreibt, ne? Das hat schon einen gewissen Wahrheitsgehalt. Wobei ich einfach glaube, das war seine Art und Weise, damit klarzukommen.
Zweifelsohne.
Ja. Wieder ein Brief an Tante Lillian, diesmal vom 4. und 5. November 1924. Schon wieder entschuldigt er sich, denn es ist wieder ein Monat her, seit er das letzte Mal ausführlicher geschrieben hat. Er rekapituliert den Oktober. Am 8. Oktober gab es ein Treffen mit Kleiner, Kirk, Morton und Loveman bei Long. Kaffee holte man unten auf der Straße bei einem Automatenrestaurant und es wurde literarisch debattiert. Am 9. Oktober löst er den 60-Dollar-Kredit bei Scriveners ein und besonders den Angestellten mit dem roten Schnauzbart hebte er hervor, der die speziellen Autoren und Titel kannte, nach denen Lovecraft verlangte. Es folgt eine Liste der Bücher, wir haben es ja schon gehört, Dunsany ist dabei, koloniale Architektur natürlich. Er hätte eine derartige Menge niemals von selbst gekauft, aber trotzdem macht es ihm wirklich viel Freude. Und die Vorstellung, wie H.P. Lovecraft und Sonny Long durch den Laden gingen und dort nach Herzenslust stöbern mit diesem großen Kredit, ja, das macht schon Spaß und das dürfte auch eine willkommene Ablenkung gewesen sein in dieser doch recht düsteren Zeit. Er stellt in Aussicht, dass, falls Tante Lillian einen von diesen Titeln interessant fände, er dieses Buch gern ausleihen würde. Nach dem Shopping gab es ein Treffen bei Everett McNeil, dem Schriftsteller, und danach nach Hause lesen und schlafen gehen. Freitag am 10. Oktober wieder mal eine Entdeckungstour. Sie sind diesmal nach Elizabethtown gefahren. Sie fahren mit der Fähre von der Battery nach Staten Island und es erfolgt eine wirklich umfangreiche Beschreibung von Elizabethtown, deren koloniale Architektur nämlich altenglisch ist. Und da Elizabethtown nie holländisch war, es gab dort tatsächlich keine holländischen Kolonialisten oder holländischen Bürger. Es war altenglisch und damit unterschied es sich von den anderen kolonialen Städten. Und naja, auch hier gehen wir nicht zu sehr ins Detail, Axel. Wir sind uns einig, er kann es auf jeden Fall sehr plastisch beschreiben.
Ja, schön ausgedrückt.
Ja. Ein Friedhof aus dem 17. Jahrhundert findet Erwähnung, ebenso wie die First Church. Fluss, Brücke, eine gewisse Atmosphäre. Er ist absolut entzückt und denkt an Syme und Doré, die beiden Illustratoren, über die wir ja schon mal gesprochen haben. Die hätten das gerade mal so malen können, aber in Wirklichkeit kann da niemand mithalten. Er erwähnt jede Menge Straßen und historische Gebäude. Etwas abseits, Bridge Street, Ecke Elizabeth Avenue, inspiriert ihn sehr die Gegend, denn das düstere Gebäude sieht wirklich furchterregend aus. Und dieses Gebäude, was er da Bridge Street, Elizabeth Street in Elizabethtown sieht, inspiriert ihn später zu The Shunned House, was er der Tante auch berichtet. Die Erzählung ist eine der wenigen aus der New York-Zeit und eigentlich ist das Shunned House ja in der Benefit Street in Providence Nummer 135, wo Tante Lillian mit einer gewissen Miss Babbitt einige Zeit lang zusammengelebt hat. Aber ja, das Gedicht The House ist eigentlich eine Art Vorarbeit zu The Shunned House und aus beiden Häusern, Benefit Street und eben hier in Elizabethtown, wird später dieses Shunned House in der Erzählung, die er in New York schreibt, entstehen.
Ja, der nächste Brief, der uns dann vorliegt, das ist der vom 11. November 1924. Und das sind die Dinge, die ich eben schon erzählt habe. Es geht um Sonjas Reha-Aufenthalt in Somerville. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir gleich zum nächsten Brief weiter.
Ja, am Sonntag, den 12. Oktober, gab es ein Mittagessen mit Loveman in der Parkside Avenue. Danach ein Spaziergang. Und ja, ist das besondere Licht. Das hat ihm sehr gefallen. Und man trifft Hart Crane. Hart Crane trafen sie an, sogar relativ nüchtern, aber er erholte sich von einem Besäufnis mit E.E. Cumming vor 2 Tagen in Greenwich. Darüber haben wir ja schon in einer früheren Folge gesprochen, als wir uns etwas ausführlicher mit Hart Crane beschäftigt haben. Sie setzen ihren Spaziergang fort, gehen an das Ufer in Brooklyn und betrachten Manhattan von der Brooklyn-Seite aus. Und sie suchen nebenbei, so im Spazierengehen, wie man das halt macht, eine bezahlbare Wohnung für Loveman. Mittwoch, der 15. Oktober, nach einem Essen mit Sonja in einem Café in der Madison Avenue, auf dem Heimweg wurde er dann von Erinnerungen und Inspirationen, die er damals in Elizabethtown hatte, nochmal erinnert. An dieser Zeit, er spricht nochmal drüber, er rekapituliert. Am Wochenende drauf beschäftigt er sich mit dem Schreiben seiner neuen Story, nämlich das Schandhaus. Und der Ausklang am Sonntag war ein Spaziergang mit Sonja, Eiscreme und ein Besuch im Kino. Am 20., dem Montag, geht es weiter. Den ganzen Tag war er bei Frank Long und sie diskutierten über das Schandhaus. Um Mitternacht ging es ins Bett und plötzlich geweckt, Sonja hatte Krämpfe mit dem Taxi ins Hospital. Das hast du ja gerade schon erzählt. Es war dieser besagte 20. Oktober. Du hast ja auch schon erwähnt, er bringt ihr die bestimmten Sachen ins Krankenhaus. Aber er lenkt sich auch selbst ein bisschen ab. Mit Kleiner und Loveman geht er auf Buchladentour. Aber er verpasst sie am Union Square wegen einer U-Bahn-Verspätung. Ein Dinner in der 8. Straße nimmt er ein in einem kleinen Café. Es gab Lamb Stew, Apfelkuchen und Kaffee für 35 Cent. Das ist es wert zu erwähnen. Am Mittwoch drauf, stolz berichtet er von Kaffee und Frühstücksei, Axel, was du ja uns schon erzählt hast, und was er Sonja mit ins Krankenhaus brachte. Danach trifft er sich mit Frank Barnab Long. Morton war diesmal auch dabei. Beim letzten Treffen war er verhindert, denn seine Mutter war verstorben. Er bringt ein Buch mit, eine Werwolf-Story von Gerald Bliss, The Door of the Unreal, die Lovecraft sehr, sehr, sehr lobt. Um Mitternacht verabschiedet sich Kleiner, aber Morton, Leeds, Kirk, Loveman und Lovecraft gingen noch in ein Café und diskutierten dort bis 1.30 Uhr. Ja, The City That Never Sleeps, auch hier. Das Wochenende, da perfektioniert er seine Küchenkünste, er besucht Sonja, er bringt die Wohnung wieder auf Vordermann. Und wie du schon sagtest, nach Sonjas Anweisung gelingt es ihm sogar, Spaghetti zu kochen. Abends treffen sich die Boys wieder zu einer Tour durch die Buchläden der 59. Straße. Am Mittwoch drauf im Hospital besucht er Sonja und seine Schachkenntnisse, die aufgebesserten, kann er anwenden. Abends das Treffen wieder mit der Gang. Am 31. Oktober kommt Sonja heim und man verbringt einen ruhigen Halloween-Abend.
Ja, der nächste Brief ist dann vom 11. November 1924 und diese Sachen habe ich eben schon wiedergegeben. Das ist dann natürlich jetzt chronologisch in der Reihenfolge Sonjas Reha-Aufenthalt in Somerville und die Geschichte mit den Hunden, den Katzen und Lovecrafts Trip dann nach Philadelphia. Und deswegen würde ich sagen, kannst du gleich mit dem nächsten Brief vom 17. November weitermachen.
Ja, 17. November 1924, Lovecraft, es geht an Lillian D. Clark, Lovecraft bedankt sich für ihr Telegramm. Sie hat ihre Hilfe angeboten, denn man packt den Hausstand zusammen. Sie soll lieber dann kommen, wenn der Stress nicht zu groß ist, schreibt er ihr, und wenn der Trip ein Vergnügungstrip sein kann. Sie suchen eine bezahlbare Wohnung und wenn er es sich aussuchen könnte, würde er gern in Elizabethtown, New Jersey wohnen. Vorausgesetzt, er hätte eine gesicherte Anstellung. Dort sind die Mieten niedriger und die Atmosphäre hat mehr Kolonialstil. Man hat auch einen kleinen Trip nach Philadelphia gemacht und H.P. Lovecraft bedauerte sehr, wieder weg zu müssen, denn Philly war eine echte amerikanische Stadt, ganz im Gegensatz zu New York, der Stadt voller Grobheit, Vulgarität und plebejischem Kampf. Die Aristokratie Amerikas. Man hat dort nordische Gesichter gesehen. Er ist begeistert von der Architektur, natürlich der Kolonialzeit. Er berichtet auch ja von einem weiteren Treffen mit der Gang. Nachdem Kirk und Sonny gegangen waren, las Lovecraft seinem guten Freund Samuel Loveman die Story The Shunned House vor, die Loveman in allen höchsten Tönen lobte. Er bedauert sehr, dass die Tante sein Arbeitszimmer nicht sehen kann, bevor er es aufgeben muss. Sie verkaufen einige Bücher, hauptsächlich Sonjas Bücher, und auch Möbel. Selbst einige Stücke aus dem Whipple Van Buren Lovecraft Bestand müssen gehen. Und Lovecraft listet sie auf und fragt um Erlaubnis. Die Liste: der Esstisch mit Stühlen, den Ebenholz-Wohnzimmerstuhl mit der beschädigten Sitzfläche, den runden Eichentisch mit den Krallenfüßen, den Eichenbürostuhl, den beschädigten Eichenschreibtisch, den Stuhl aus Kirschbaumholz mit der grünen Sitzfläche. Aber er bittet seine Tante auch einige Möbel, die er unbedingt braucht, um sich wohlzufühlen, nachzuschicken. Den Tisch und Stuhl von Dr. Clark, den Sekretär und den Schreibmaschinentisch, den Bibliothekstisch aus 454 Angel Street und verschiedene Bücherregale. Interessant, er möchte seine Wohlfühlatmosphäre dadurch verbessern, dass er sich seine persönlichen Studien- und Büromöbel zukommen lässt und andere Sachen, sowas wie einen Esstisch, das muss gehen. Von Loveman gibt es hoffnungsvolle Neuigkeiten. Der Buchladen, für den er arbeitet, sucht eventuell einen Mitarbeiter in der Katalogabteilung. Aber auch leider wissen wir nicht, ob das wirklich gefruchtet hat, ob da was bei rausgekommen ist. Soweit dieser Brief.
Ja, und dann sind wir auch schon beim letzten Brief für dieses Jahr, zumindest an die Tante Lillian, angelangt. Das ist einfach deshalb so, weil sie dann nach New York gekommen ist und natürlich nicht mehr die Notwendigkeit bestand, ihr weitere Briefe zu schreiben. Also es ist somit das letzte Zeugnis, das uns hier von Lovecraft noch vorliegt, über die letzten Aktivitäten, ja auch die dann noch in der gemeinsamen Wohnung stattgefunden haben. Das kriegt jetzt schon so einen leicht wehmütigen Ton, wie ich auch finde. Ja, das ist der Brief vom 29. November 1924. Der Besuch von Tante Lillian kündigt sich hier schon an im Dezember und wird natürlich freudig begrüßt von Lovecraft. Er freut sich auf die kommende Wiedervereinigung, so drückt er sich aus. Etwas Neues gibt es auch von James Ferdinand Morton. Der hat sich nämlich als Kurator für das Patterson Museum, das ist eine Stadt in New Jersey, beworben und bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung vor. Und vorgreifend können wir schon sagen, dass er den Posten dann 1925 auch angetreten hat und ihn ja bis ins Rentenalter letzten Endes auch ausgeübt hat. Darüber hinaus, das ist auch interessant, im Zusammenhang mit den Bewerbungsversuchen von Lovecraft und den Versuchen, ihm einen Job zu verschaffen, gab es wohl mal Pläne von Seiten Mortons, dass Lovecraft als Assistenz angestellt werde in diesem Museum. Aber wie wir wissen, ist natürlich nichts daraus geworden. Am 24. November hatten Sonja und Lovecraft ein italienisches Restaurant aufgesucht nach einem Museumsbesuch, wo Lovecraft erstmals das berühmte Gericht Ravioli zu sich nahm. Bekrönt wurde das Mahl zu Hause von der Lektüre von H.G. Wells' Zeitmaschine, ein Buch, das seine volle Zustimmung fand. Eine weitere Empfehlung, das ist die Erzählung The Thing in the Woods des Autors Harper Williams. Offensichtlich eine Werwolf-Geschichte, die im ländlichen Pennsylvania spielt, ist, ich habe nochmal nachgeguckt, nicht in Supernatural Horror in Literature erwähnt, aber es gibt irgendwo auf einer Bibliotheksseite, müsste ich jetzt nochmal extra nachschauen, ein Digitalisat dieser Story, The Thing in the Woods von Harper Williams, da könnt ihr das auch nochmal nachlesen. An anderer Stelle schreibt S.T. Joshi oder ist S.T. Joshi der Meinung, dass es eine mögliche Inspiration oder eine von möglichen Inspirationen für The Dunwich Horror gewesen sein könnte. Finanzielles. Es gibt Geld, wenn auch nicht viel. Weird Tales lässt für das Gedicht To a Dreamer $6 springen. Daneben trudelt Tante Annies regelmäßiger Scheck ein. Twin Lifesavers, schreibt Lovecraft. Ich glaube, sie hat ihm $5 pro Monat, pro Woche oder sowas in der Größenordnung geschickt. Also ja, natürlich, auch das haben wir gehört, er musste sich sehr zusammennehmen und konnte sich keine großen Sprünge leisten. Am Ende geht es dann um den Umzug und den Verkauf der letzten Möbel. Die Möbelpacker sind für den 26. Dezember bestellt, also für den zweiten Weihnachtstag, zumindest nach unseren Gebräuchen. Allerdings weiß Lovecraft zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Briefes noch gar nicht, wo er wohnen wird. Das wissen wir natürlich. Es wurde ja dann die Clinton Street in Brooklyn. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir das Jahr 1925 in Angriff nehmen.
Ja, Ravioli und H.G. Wells, was gibt's Besseres? So kann man einen Tag ausklingen lassen. Das war das Jahr 1924. Der Enthusiasmus geht langsam vorbei. Die Illusionen sind zerstört. Von It's a Great Life zu The Hard Knocks. Tja, Axel, bevor wir allerdings mit dem Jahr 1925 weitermachen, gibt's zwei Dinge. Kurator in einem Museum. Da war doch was. Ein Kurator in einem Museum des bekannten Ich-Erzählers.
Ja, wir wollen allerdings.
Da gibt es einen Besuch.
Da gibt es einen Besuch, aber wir wollen gar nicht so weit ins Detail geben, können aber an dieser Stelle schon mal eine Ankündigung machen, dass wir uns für dieses Jahr zu Lovecrafts Geburtstag am 20. August etwas Besonderes haben einfallen lassen. Ich meine, der Tipp, den du jetzt schon gegeben hast, der ist relativ konkret. Wenn ihr euch mit dem Prosawerk von Lovecraft auskennt, dann könnt ihr ja mal in euch gehen und versuchen zu ergründen, worauf wir da wohl abzielen.
Aber das soll eine Überraschung sein. Axel, eine Sache noch. Eskapismus in alte Zeiten, koloniale Spaziergänge, die wir immer und immer wieder lesen. Das ist seine Flucht.
Ja, das ist seine Flucht und das ist ein ganz gutes Mittel, um den Alltag auch verkraften zu können. Und das ist natürlich besser als zu resignieren. Na gut, das hat er nachher gemacht, aber das Jahr 1924 steht er mit diesem Eskapismus eigentlich noch ganz gut durch, wie ich finde.
Ja, und eine andere Sache, die wir auch jetzt beiläufig erwähnt haben, mit der wir aber nach unserer kleinen Überraschung weitermachen werden, bevor wir in das Jahr 1925 reisen werden, ist ja The Boys, The Gang, der Club. Wir werden als erstes, bevor wir 25 anfangen, über den sogenannten Calum Club sprechen.
Ja, das ist sicherlich notwendig, weil wir ja die Namen der Mitglieder dieses Clubs hier immer mal wieder fallen lassen. Und ich gebe zu, das ist vielleicht nicht immer so ganz nachvollziehbar. Frank Belknap Long, Ferdinand Morton, George Kirk und zwei, drei
andere. Everett McNeil.
Bitte?
Ja.
Genau, Everett McNeil. Genau. Den haben wir jetzt noch nicht erwähnt so häufig, aber die anderen Leute. Und das ist eigentlich eine gute Gelegenheit, um vielleicht mal auch Kurzbiografien dieser Menschen hier anbringen zu können und dass wir diese besser einordnen können.
Nicht nur besser einordnen können, sondern man muss auch betonen, dass die Boys, die Gang, der Calum Club, für Lovecraft enorm wichtig in dieser Zeit waren. Sie, neben dem Fliehen in koloniale Architektur, während er in der Clinton Street mehr oder weniger am Hungertuch nagt, sie unterstützen ihn, er unterstützt sie teilweise auch, nicht nur verbal, sondern als einer seiner Freunde verarmt war, hat er eine kleine Sammlung für ihn organisiert. Aber dieses Gefüge, die Boys, die sind für ihn ungeheuer wichtig. Er trifft sich regelmäßig mit ihnen, er tauscht sich aus, sie stützen ihn und sie sind ein Haltepunkt in seiner Zeit in New York.
Ja, und das Schöne ist, dass die eigentlich alle übereinander auch geschrieben haben oder sich Gedichte gewidmet haben. Die werden wir natürlich auch vorstellen, soweit das möglich ist.
Auf jeden Fall. Ja, der Calum Club, 1925, eine kleine Überraschung. Wir haben in diesem Jahr noch viel vor. Das Jahr ist zur Hälfte vorüber, Axel. Und wir machen eine klitzekleine Sommerpause, nicht wirklich lang. Und ihr werdet dann spätestens an Lovecrafts Geburtstag wieder von uns hören.
Ja, bis dahin lasst es euch gut gehen. Wir versuchen das auch, soweit das möglich ist. Und bleibt uns weiterhin gewogen. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich bin Axel.
Ich bin Mirko.
Wir sind die Arkham Insiders.
Auf arkhaminsiders.com.
Macht's gut.
That is not dead, which can eternal lie. and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.